Wir werden heute nicht über das vedische Weltbild, ich glaube Sunidhi hat das angekündigt, machen wir morgen, weil wenn man das in zwei Teilen macht, müsste man alles wieder wiederholen, weil morgen würden anscheinend mehr Menschen von außerhalb noch kommen. Sunidhi hat mir gesagt, sollen ein bisschen interner bestimmte Sachen betrachten, was schön ist. Ein paar vielleicht Grundgedanken zum Srimad Bhagavatam. Zur Krishna Conception. Ich möchte ein paar ganz kurz einleitende Gedanken dahin anbringen. Zur Grundhaltung. Wir haben oft, auch mit Sadhu Maharaj spricht man über Grundhaltungen der spirituellen Herangehensweise. Was trägt man für Stimmungen mit sich? Weil man kann genau das Gleiche tun mit sehr verzerrten Haltungen und greift daneben. So, es wäre sehr einfach, wenn unser Innenpfad nur darin bestünde, ein Gerüst zu vermitteln mit was es zu tun gibt, ein religiöses Aktionsprogramm, das wäre extrem schnell gemacht. Ein paar Mantras singen, dieses und jenes. Der äußere Rahmen ist extrem schnell gesetzt. Es geht um eine Schulung der Feineinstellungen von Grundhaltungen und nicht das, was es äußerlich zu tun gibt. Und dort ist die ganze Herausforderung, die an uns gestellt ist. Wie einfach wäre es, einfach nur das Programm auf der Hand zu haben. Und wir bräuchten auch nicht spirituelle Einweihung oder heilige oder Feineinstellungen von Sadhus, weil man könnte alles auch durch Bücher bekommen, ganz einfach. Aber der innere Pfad wird dort erst wirklich spannend und interessant, wenn es um solche Feineinstellungen geht. Und ich möchte euch bitten, wenn wir so ein paar Gedanken heute anstellen, interveniert in jedem Moment. Also nicht einverstanden oder wenn ihr etwas ergänzen möchtet oder etwas unklar und unverständlich ist, dann wird einfach interveniert. Das ist wichtig.
Oh ja.
Nochmals für die Neuankömmlinge. Wir werden heute nicht das vedische Weltbild, das wurde auf morgen verschoben von Sunidhi, aber einfach mal ein paar, vielleicht ein paar Grundgedanken zur Bhakti und vielleicht zum Srimad Bhagavatam ein bisschen skizzieren. Eben zur Feineinstellungen auch der Motivationsschulung. Im Yoga-Sutra-Kommentar von Vyasadev gibt es einen ganz wesentlichen Schlüssel zur Herangehensweise. Weil wir sehen in spirituellen Gruppierungen, die kämpfen mit hohen Idealen. Und manchmal ist der Kampf recht intensiv, dass er so viel Lebensenergie absorbiert, dass nicht mehr viel übrig bleibt. Und ein Ansatz, der dort gelehrt wird, ist ein Ansatz des Fallenlassens. Getraut man sich mal, fallen zu lassen, aus einem Grundverständnis heraus, dass die Welt und die Schöpfung, in der ich lebe, es grundsätzlich gut mit mir meint und ich mich nicht nur in einen ständigen Krieg mit ihr verwickeln muss, in einen ständigen Kampf. Und in diesem Kommentar zum Yoga Sutra heißt es, anstatt wahnsinnigen Idealen nachzurennen, beginnt man wesentliche Grundnöte zu umarmen und anzunehmen. Vyasadeva spricht dort von, die erste Grundnot und Angst, die das Menschsein durchdringt, ist Angst vor Vernichtung. Alles geht wieder weg, zerrinnt uns durch die Finger und wir tätigen einen Gegenimpuls gegen die Vergänglichkeit. Das muss nicht nur Haare färben sein, sondern irgendwo massive Bemühungen machen zum Bestand. Wir haben unseren Ashram mit einer Prämisse aufgebaut. Das müssen wir wirklich allen ganz tief mitteilen, die dort gebaut haben. Wenn jetzt ein Waldbrand kommt und alles wieder wegbrennt, dann sitzen wir glückselig daneben. Und wenn nicht, dann können wir es jetzt schon anzünden. Weil dann wurde es nur wieder eine erneute Einwicklung und Verwicklung. So, die Angst vor der Vernichtung, vor dem Vergehen. Wir tätigen beständig Arrangierungen dagegen und sie saugen viel Aufmerksamkeit von uns weg. So, der Ansatz des sich fallen lassens würde bedeuten, gut, das darf sein. Jeder, der schon irgendwie schwierige Phasen im Leben hat, der schon in Todesnähe war, merkt, wie leicht es wird, wenn die Bemühung des Dagegenkämpfens eingestellt wird. Dann wird es leicht. Kennst du? Und komischerweise tun wir selten dieses mal hineinfallen lassen, ganz. Und in der Grundsubstanz darunter merkt man, es gibt einen unverlierbaren Raum in mir drin, wo es nichts mehr zu verlieren gibt. Und komischerweise bin ich darin nicht mal weniger als in dem konstanten Kampf um Bestand der Dinge. Vyasadev sagt, die Erkenntnis dämmert, ich bin ewig. Es ist Unvergänglichkeit da. Wie entspannend ist das? Wie angstfrei macht es einen? Die zweite Grundnot, in die wir einfach mal eingeladen sind, hineinfallen zu lassen, heißt Verzweiflung vor dem Absurden. Es könnte sein, dass es keinen Sinn gibt. Dass irgendwo die Leere der Sinnlosigkeit nagt. Und dann kreiere ich mir halt einen Sinn, die manchmal ein bisschen wackelig sind, aber mal sich in die Möglichkeit der Absurdität sich hineinfallen lassen, ohne Widerstand. Vyasadev sagt, da gibt es eine Erkenntnis, die darunter liegt, nämlich Chit, gegebener, inhärenter Sinn, der alles durchdringt, den ich mir nicht selber mehr machen muss und einreden muss, sondern der bereits vorhanden ist, in den ich vielleicht einklinken kann und tiefe Freude darin schon existiert. Der Wille zur Macht ist verzweifelter Suche zum Sinn. Da muss ich sonst irgendetwas noch mit Gewalt vielleicht sogar noch hineindrehen. Sich hineinfallen lassen in die Angst vor jeglicher Vernichtung, sich hineinfallen lassen und zu merken, satt. Es existiert Ewigkeit darunter. Und sich durchfallen lassen durch alle Einredungen von kreiertem Scheinsinn und zu merken, es ist gar nicht öde Verzweiflung im Loslassen, sondern es ist tiefe Führung, es ist Absicht, die wahrnehmbar ist, es ist Sinn, der inhärent existiert. Im Sanskrit sagt man den Chit. Und eine letzte Angst, die sehr wesentlich ist, mal sich in sich hineinfallen zu lassen, heißt die Trostlosigkeit der Einsamkeit. Ich bin allein. Wenigstens einen Hund besorgen. Ich weiß, ich werde alt. Dann werden viele Greifarme manifestiert. Aber ich darf durch sie hindurchfallen in eine wesentliche spirituelle Erkenntnis hineinfallen, dass eine tiefe Glückseligkeit schon mal alles durchdringt. Ananda. Ihr habt das alle schon gehört, Sat Chit Ananda. Wenn jemand fragt, aus was bestehst du als Seele? Sat Chit Ananda ist oft die Antwort. Ja. Anstrengungslos fällt man in das hinein. Merkt man, weil oft in einer Spiritualität, wo viele, viele Richtlinien und Ideale gegeben werden, mit denen man herumstreitet und kämpft und dann dürfen gewisse Dinge nicht sein, ist es anstrengend und man braucht so viel Aufwand nur des Dagegenstemmens. Und in der Anspannung ist eine natürliche Tendenz zur Oberfläche hin. Aber in die Entspannung hineinfallen, okay, ich kann Kämpfe aufheben. Wir haben heute Morgen mal kurz gesagt, eine Grundfrage, auch gerade in spirituellen Kreisen ist, bist du glücklich in dieser Welt? Bist du mal tief zufrieden? Und wenn nur der Fluchtimpuls aus der Welt besteht, es eine große Wahrscheinlichkeit zur Ungesundheit drin. In der Bhagavad Gita sagt Krishna so schön, der Yogi, der den Pfad aufrichtig begeht, lebt glücklich in der Stadt der neun Tore, also in diesem Körper drin. Und diese innigste Zufriedenheit, die eben nicht mehr produziert wird, sondern die alles durchdringt, ist ein wesentlicher Grundsatz, ein wesentlicher Beginn, sich nicht einfach nur zu verketten und einfach mal in ein staunendes Fallen sich hineingehen lassen. Im Sanskrit gibt es ein Wort dafür, wir sagen den Sharanagati, ein Pfad der Hingabe. Aber eben nicht verstanden als das und das musst du tun, sondern im Sinne von Kapitulation, von Aufhören, von Ergebung, die jetzt eintreten darf. Die grundlegende Leichtigkeit einmal ins Gemüt hineinsenken lässt, was so kostbar ist. Wir möchten ein bisschen ins Srimad Bhagavatam hineingehen. Weil die Frage ist, was diskutieren Heilige untereinander, die diese innere Leichtigkeit erlangt haben, die keine Probleme mehr haben. Manchmal scheint es, dass Spiritualität ja nur Problemlösungskomitee ist. Aber was ist es nicht? Was ist, wenn Glückliche zusammenkommen, die keinerlei Beschwerlichkeit mehr in sich tragen? Im Ashram bei uns haben wir am Eingang einen Vers der Upanishaden, den ich immer, weil ich den gelesen habe, ganz tief mich angerührt hatte. Dort heißt es: Wenn du dich jemals in deinem gesamten Leben schwerer fühlst als eine Feder, beschwerst du dich mit einem Gewicht, das nicht zu dir gehört, und leidest an der Last, die dich fast zerdrückt. So, was diskutieren also Menschen, die die kreatürliche Leichtigkeit in sich haben? Schweigen die nur? Vielleicht. Naja. Diese ganze Szenerie einer solchen Szene, einer solchen Erfahrung ist diese Schrift Srimad Bhagavatam. Hier geht es nicht mehr um Unterweisung, um Richtungshinweisung, um moralische Richtlinien hinzulegen, weißt du, dein Verhalten zu regulieren, sondern es kommen Menschen zusammen, Rishis vor tausenden von Jahren, die in sich 100% gelöst sind, die ohne ununterbrochene Glückseligkeit in sich tragen. Und sie diskutieren. Jetzt über Krishna selber. Und das ist eine Herausforderung, weil es nicht mehr um mich dreht. Wir machen manchmal auf Pilgerreisen in Vrindavan, an die heiligen Orte, setzt man sich hin, man singt, und dann kommt oft das Thema auf: Okay, jetzt geht es aber nicht mehr nur um uns. Es geht nicht mehr nur um unser Gutfühlen. Es geht nicht mehr nur um unser mal Grundheilung. Ja, was bleibt? Wir haben heute Morgen das ganz kurz angeschnitten. Das zwecklose Gebet. Wenn nicht mehr über einem selbst gesprochen wird, wenn nicht mehr die Dinge um einem selber herumdrehen, weil Versöhnung und Glückseligkeit schon da ist. Es braucht nichts noch dazugenommen zu werden. Dann kann das Bewusstsein sich mal heben auf Gott hin, ohne etwas von ihm zu erwarten und ohne etwas von ihm zu benutzen und brauchen. Manchmal hat der Geist einen Trick. Weil wenn man dann so spricht, wird er schläfrig. Also wenn es nie mehr um mich dreht oder keine praktische Umsetzung dessen möglich ist, wenn es praktisch nur um reine Wertschätzung und ein Staunen in Gottes Wirklichkeit hineingeht, dann schalte ich aus. Aber kaum würde man wieder ein Horoskop von dir machen, oder jetzt hellwach, jetzt wird über mich gesprochen. Das ist schon enorm bedeutend. Wir möchten heute das mal ein bisschen skizzieren, wie etwa einen Bereich aus dem Srimad Bhagavatam, wo Seelen, die alles gelassen haben, diskutiert wird, wie dort gesprochen wird. Es ist selber bereits eine Form der Bhakti, aus dieser Haltung heraus Gehör zu schenken, Aufmerksamkeit so zu schenken. Es ist Verehrung, darüber zu sprechen, darüber zu reflektieren, darüber zu hören, ist die Essenz von Bhakti. Nachdem man hindurchgegangen ist durch diese paar Schritte, die wir gerade auch skizziert haben, aus dem Raum innerster Bedürfnislosigkeit heraus, aus dem Raum innigster Aufgehobenheit heraus, kann man es wagen, nicht nur um sich selber zu drehen. Im Mahabharat, nur noch eine kleine Vorbemerkung, gibt es eine wunderschöne Stelle, wo Draupadi, eine wunderbare Frau, die Frau der Pandavas, in der Öffentlichkeit entkleidet werden sollte. Sie wurde verloren in einem Spiel, einem gemeinen. Und sie hält sich fest. Sie beginnt, sie will das nicht. Die natürliche Wehrreaktion. Aber sie merkt, hier ist eine Übermacht. Und sie beginnt, den Sari durch die Zähne durchgleiten zu lassen. Sie beginnt, mit einer Hand mal einfach die zu erheben und ruft: He Krishna, He Govinda. Sie beginnt, ihre Augen zu schließen. Im Mahabharat wird skizziert, wie Krishna selber weit weg in Dwaraka ist und aufsteht inmitten von einem Essen. Und Rukmini befragt ihn: warum stehst du auf? Und Krishna: Ich muss irgendwo hingehen. Wohin gehst du? Und Krishna sagt: Eine Geweihte von mir ist in einer schwierigen Situation. Und Rukmini sagt, sie kann nachfühlen und sagt: Sie wird entkleidet, geh schnell, Krishna, du musst schnell hin. Und Krishna sagt: Ja, ich suche einen Weg, der ganz flach ist, wo ich richtig schnell hingehen kann. Und Rukmini sagt: Krishna, du bist Antaryami, du bist derjenige, der alles durchdringt, jedes Atom in Allgegenwart überall residiert. Und Krishna sagt: Das ist nicht dieser Weg, den ich suche, um ganz schnell bei meinem Geweihten zu sein. Und sie sagt: Krishna, du bist derjenige,
sie bringen so viele Argumente vor. Und Krishna sagt, das ist nicht der Weg, den ich suche. Und Rukmini sagt, wieso, wo ist der Weg? Und Krishna sagt, der Weg ist noch nicht bereit. Die Draupadi, sie hält noch mit den Händen fest. Aber sie merkt, was es bringt. Immer mehr hält sie die Hand hoch, die Augen geschlossen. Hey Krishna, hey Govinda. Aber wir kennen das. Ein Großteil des Geistes willigt ein zur Hingabe. Aber 5% halten zurück. Das sind die 5%, die Leiden generieren. Es ist einfach, immer partiell sich fallen zu lassen. Aber grundlegend, dort wird es unangenehm. So, sie lässt die zweite Hand los. Und weint nur noch. Die äußere Welt ist ihr egal. Ihr Weinen und ihr Schreien und ihr Rufen ist jetzt abgetrennt vom Praktischen. Es ist nicht mehr Hilfe suchend innerhalb einer unangenehmen Situation in der Welt. Und in diesem Moment ist so eine Freude da und sie weint. Und die Tränen lösen ihr Kajal, ihre schwarze Tusche um die Augen und es gibt eine schwarze Spur auf beiden Seiten der Wangen. Und Krishna sagt, das ist der Weg, wie ich ganz schnell dort sein werde. Dort bin ich präsent. Ich möchte mit euch eine kurze Beschreibung aus dem Srimad Bhagavatam, aus diesem Geist des sich fallen lassens von sich selbst ein bisschen betrachten. Srila Sridhar Maharaj spricht oft von der Krishna-Conception. Wer ist diese Krishna? Einfach mal hören, ohne dass es etwas bringt. Das Bewusstsein einfallen lassen. Ohne dass es einen innerweltlichen direkten Nutzen hat. Vor 5000 Jahren sitzt Krishna ein bisschen nachdenklich alleine am Ufer der Yamuna und er denkt, Sakale jagate mar kare vidi bhakti vidi bhakti braja bhava paite nahi shakti. Überall im Universum werde ich verehrt aus der Haltung erschütternder Hingebung. Unendliche Anbetung. Und Krishna sagt, diese Art berührt mich nicht ganz tief. Heute Morgen hat Sadhu Maharaj davon gesprochen, von der Intimität, von der Gleichstellung in der Liebe zwischen dem Bhakta und Gott, zwischen dem Geweihten und Gott, dass dort riesige Freude entstehen kann. Krishna sagt weiter, Aishwarya Gyanete Shabha Jagatami Shri Aishwarya Shitila Prema Nahi Maura Pri. Überall werde ich in der erschütternden Anbetung meiner Größe wird auf mich geschaut und so werde ich angebetet als der Allmächtige, Allgegenwärtige. Aber in dieser Betrachtung ist einfach nur ein Austausch von Liebe, wird darin geschrumpft, kann sich nicht voll entwickeln, bleibt darin irgendwo eingeschränkt. Und ein letzter Vers, den Krishna dort nachdenkt. Amara Ishwaraman Apanakahin Tare Prema Vashanahi Adin. Krishna sagt, drückt es jetzt sehr konkret aus und sagt, wenn eine Seele im Verständnis meiner Unendlichkeit und meiner Größe ist, meines Gottseins, und sich als ganz klein betrachtet, dann kann diese Art von Gottesliebe mich nicht vollständig wegschwemmen. Geht nicht. So in dieser Stimmung ist Krishna wie überwältigte Erinnerung an seine Geweihten dort in Vrindavan, weil sie eine Art der Gotteszuwendung haben, wo es nicht mehr um die Position Gottes geht. Ich denke manchmal, stellt euch vor, ich wäre ein riesiger Bankdirektor und würde in eine Versammlung hineingehen, eine Party, und dann fragen mich Leute, ja, was machst du so in deinem Leben? Und dann würde ich sagen, ich bin Bankdirektor. Und vielleicht ist es für einige Leute sehr interessant und anziehend. Und dann sagen die, oh wirklich? Und vielleicht treffe ich jemand und wir verlieben uns und wir heiraten und dann nach 20 Jahren Ehe komme ich nach Hause und sage, ich bin übrigens Bankdirektor. Merkt ihr, es ist ein Bereich, wo Vertraulichkeit wächst, fällt Positionierung komplett weg. Das ist, was Krishna dort sagt. Ich erinnere mich an meine Geweihten in Vrindavan. Sie haben einen Ort von Gottesbezug, der in die Intimität herabsenkt, wo die Positionierung nicht mehr wesentlich war. Hat sich erübrigt. Weil jetzt geht es um dich und nicht mal mehr um wer du bist und was du tust und was du für einen Beruf hast. Einfach nur du alleine, du selber. Srila Sridhar Maharaj sagt eben, das ist Krishna Conception, das Gottesverständnis vom Bhagavatam, ein ganz wesentlicher Schritt dazu, dass Krishna in Vrindavan Austausch von Liebe hat mit ewigen befreiten Seelen, die nicht irgendwo hängen, in einem Austausch der Liebe. Und deswegen kommen diese Heiligen zusammen und diskutieren miteinander über Krishna und über diesen Austausch der Seelen mit Krishna. Und was passiert? Seelen in dieser Welt hören davon und denken, unglaublich. Nicht, dass ich jetzt etwas müsste oder sollte oder tun bräuchte, aber das ist ja anziehend. Es ist wunderbar. Weil, wenn es wirklich ins spirituelle Leben hineingeht, kann es nur noch durch die Kraft der Faszination und der Anziehung gehen und nicht mehr durch etwas anderes. Durch disziplinarische Maßnahmen. Krishna hat im ewigen Vrindavan Freunde. Und sie gehen mit Krishna um, auch als einer der Ehren. Manchmal macht Krishna, machen die Kuhhirten wie kleine Gruppen des Spiels. Und einige Kuhhirten sagen, wir nehmen den noch in unser Team. Und die andere Gruppe sagt, und wir nehmen den. Und dann schlagen sie vor, so wollen wir Krishna in unser Team nehmen? Und dann sagen die alle, nee, der nicht. Der verliert immer. Der ist nicht gut. den können wir nicht brauchen. Große Heilige in Samadhi, in Trance der Meditation, sind erstaunt. Alle verehren ihn, aber die Kuren haben so einen vertrauten Umgang. Und Krishna selber genießt das mehr als die Anbetung. Es ist für ihn viel schöner. Es gibt einen Ort, wo Krishna mit seinen Kuhhirdenfreunden nach Mathura geht, in eine Kampfarena, wo er kämpfen soll. Mit Kamsa. Und einige Kuhhirden sagen Krishna, weißt du, du bist eigentlich einer der Schwächsten von uns. Soll nicht ich das übernehmen? Und Krishna macht etwas. Er nimmt eine riesige Form an von Vishnu. Ganz groß. Es ist heute noch ein Tempel dort, an dem Ort. Dirga Vishnu, Dirga ist riesig groß. Krishna nimmt eine riesige Gestalt an. Und wird wieder klein, wird wieder Krishna. Er wollte eigentlich, habt ihr gesehen? Und die Kuhhirten klatschen. Das war ein guter Trick. Aber sollen nicht wir kämpfen? Vielleicht ist es doch besser. Also du kannst so, selbst wenn Krishna in der Intimität seiner Freunde sein Gottsein manifestiert, alle Kräfte und Größe manifestiert, die Liebe, die Kraft der Liebe bedeckt es und lässt es nicht sichtbar werden. Das ist Krishna Conception. Yes, genau. So, wir möchten jetzt eine kleine Reise machen, weil Krishna sitzt jetzt dort in Vrindavan mit ganz vielen Freunden in den Wäldern. Sie hüten Kühe. Es ist diese Leichtigkeit. Hier ist nicht ein Gottesverständnis, einer, der richten muss. Einer, der nur lenken muss und der das gesamte Geschehen überwachen und kontrollieren muss. Ein deutscher Philosoph, ein Gegenwärtiger, hat einen ganz schönen Gedanke geäußert. Hat so gesagt, hätte irgendjemand von euch in eurer Arbeit eine ähnliche Ineffektivität wie der Gott, den wir oft kennen, der Millionen und Abermilliarden von Sterngestirnen schafft, aber das ganze Geschehen dann auf das kleinste Staubkörnchen am Rande der Milchstraße verlegt und für das tausende, Abermillionen Gestirne schafft, nur dass er nachher hier, also eine solche Ineffektivität, wenn ihr das an den Tag legen würdet, könnt ihr sicher sein, niemand würde euch irgendwo anstellen oder gebrauchen können. Wenn so ein Kontrollgott alles nur auf ein ganz kleines Staubkörnchen namens Erde beschränkt. Nicht ein Kontrollgott, sondern ein er selber, der dort genießt. Krishna ist nun dort mit seinen Freunden und sie picknicken. Millionen solcher Freunde und sie sitzen in einem Kreis und jeder hat das Gefühl, Krishna betrachtet, er schaut direkt auf mich. Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn ich jetzt die Sonne anschaue, also die Sonne scheint genau auf mich. Ja. Frag mal die Bauern da drüben. So viele. Das nennt man im Sanskrit Advaita. nicht-duales Sein. In Krishna gibt es kein Vorne, kein Hinten. Das ist Advaita. Jeder betrachtet ihn. Jeder hat das Gefühl, ich schaue ihn an. Das ist der Grund, weswegen die Bhaktas so oft sich mit diesen Namen Krishnas auseinandersetzen. Weil er ist Advaita. Es gibt in ihm keine Zweiheit zwischen seinem Wesensnatur und seinem Namen. Advaita. So dieses, nur schon dieses Picknick ist größte Glückseligkeit und beglückt die Weisen in der Meditation. Aber Krishna schaut kurz auf und sieht die Kälbchen, die wir gerade gehütet haben, sind weg. Und Krishna geht ihnen nach. Ich gehe die Kälbchen suchen. Ich möchte euch alle bitten, bleibt sitzen. Bleibt dort in diesem wunderbaren Picknick. Einfach bleibt dort. Srimad Bhagavatam sagt wunderschön, Krishna hat in der linken Hand ein angebissenes Samosa, Joghurt läuft ihm so zwischen den Fingern runter und er geht jetzt durch die Wälder und ruft nach seinen Kälbchen. Harini, Hamsini, Shyamali. Er kennt alle meine Namen und ruft sie. Es gibt eine Persönlichkeit, die ihr Gottesverständnis geheftet hat an Gottes Größe. Es war der Schöpfer selber, Brahma. Sein Verständnis ist, Krishna ist unendlich groß, Krishna ist mächtig. Aber hier, das soll der allgegenwärtige, allwissende Herr sein, der jetzt mit Joghurt durch die Hände läuft und in der linken Hand und er ruft und sucht sie überall in den Wäldern. Das kann nicht sein. Und Brahma interveniert. Er hat die Kälbchen nämlich gestohlen. Und hat sie in eine heimliche Höhle gebracht. Und schaut. Und Krishna findet seine Kälbchen nicht und ganz verzweifelt. Und er weint. Und Krishna geht zurück und er will seinen Freunden mitteilen. Ich habe sie nicht gefunden. Aber die Freunde sind nicht mehr da. Und jetzt läuft Krishna immer noch mit Joghurt in den Händen durch die Wälder und ruft. Sridham, Subal, wo seid ihr? Brahma hat Krishnas Freunde ebenso entführt in eine Höhle. Der Schöpfer von allem. Er konnte diese Vertrautheit des Gottesaspekts nicht nachvollziehen. Hat sie versteckt. Krishnas Lila Shakti, die Kraft, die Krishnas Lila bestimmt, sein wunderbares Spiel, die ihn selber vergessen lässt. Er denkt nicht, ich bin eigentlich allwissend und ich spiele jetzt nur mit ihnen so, dass sie so fühlen können. Manchmal sieht man Erwachsene, die mit einem kleinen Kind am Boden rumtollen. Aber eigentlich manchmal, ich muss jetzt ein bisschen so tun, weil das sich auffreut. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man es vergisst, dass ich eigentlich Professor bin. Und ich tolle nur noch. Dort wird es spannend. Wenn du eigentlich denkst, ich hätte noch Arbeiten zu korrigieren und jetzt wälze ich mich da am Boden. Ist nicht so, der Geist ist nicht entspannt. Für Krishna auch. Ich bin der allerhöchste Herr, ich kenne alles, ich weiß alles. Aber dass die so fühlen können, als sei ich einfach ihr normaler Freund, tue ich so. Krishna wird selber von seiner Lila Shakti überwältigt. Und dennoch zur gleichen Zeit bleibt er der allwissende Herr. Das ist ein Mysterium. So, Krishna denkt, mein Gott, meine Kälbchen sind nicht da und all meine Freunde sind nicht mehr da. Was wird meine Mutter Yashoda sagen, wenn ich so zurückkomme? Wenn ich jetzt so nach Hause komme, ohne all diese Freunde. Und seine Aishwarya Shakti, seine unendliche Gotteskraft manifestiert Millionen von Freunden, von den Kuyaden, genau all die, die mit ihm waren. Und er manifestiert Millionen von Kälbchen. All die Kälbchen, mit denen er draußen war, exakt. Warum? Aus Angst vor der Rüge von Yashoda. Was würde Mutter Yashoda sagen, wenn ich so nach Hause komme? Krishna kommt wie jeden Abend, eine wunderbare, ein Festival der Freude, kommt er ins Dorf Vrindavan zurück, alle warten auf ihn, alle umarmen und rennen auf ihn zu. Aber alle Einwohner von Vrindavan hatten tief drin einen Wunsch. Sie lieben ihre Kinder, sie lieben Shridam, Sudam, all. Aber sie lieben Krishna noch ein bisschen mehr. Und jetzt beim Abend können sie alle Krishna umarmen, aber dann geht er zu Mutter Yashoda, Nanda Baba, nach Hause. Und sie denken, so gerne würden wir Krishna mal einfach zu uns, dass er nur mit uns ist. Das ist eine heimliche Sehnsucht. Alle Kühe in Vrindavan haben eine tiefe Sehnsucht. Immer wieder mal umarmt uns Krishna. Immer wieder mal lecken wir ihn. Kurz, und das ist unsere größte Freude. Wäre Krishna nur mal wie unser Kalb, wo wir ihn ständig lecken könnten, wo wir ständig mit ihm sein könnten, das wäre unsere größte Freude. Und die jungen Gopis von Vrindavan, das Epithem von Gottesliebe, sie hatten eine Sehnsucht in sich. Er ist so wunderschön. So gerne würde ich ihn heiraten. Was für ein Glück wäre es, ihn ganz mit ihm zu sein. Bhakti hat eine Kraft, eine erstaunliche, mysteriöse Kraft. Krishna Akashini. Sie lässt Krishna seine Unabhängigkeit verlieren. Und er wird den Wünschen seiner Geweihten ausgeliefert. Warum ist Brahma auf die Idee gekommen, diese Kuhhirten zu stehlen und diese Kälbchen? Nur aus einem Grund, weil diese Einwohner von Vrindavan diese Wünsche hatten. Die Eltern wollten mal Krishna wie als ihr Sohn haben. Die Kühe wollten ihn als ihr Kalb haben. Und die jungen Gopis haben gedacht, so gerne würden wir ihn heiraten. So kommt Krishna jetzt zurück. Und alle haben etwas gemerkt, aber es hat sie nicht gestört. Wir haben immer mehr Zuneigung zu Krishna gehabt als zu unseren eigenen Kindern. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt lieben wir unsere eigenen Söhne genauso wie Krishna. Warum? Sie sind Krishna jetzt. Und die Kühe lieben ihre Kälber unendlich. Und etwas ist mystisch. Nach einiger Zeit bekommen sie neue Kälber. Die Kühe. Aber die Zuneigung zu den einjährigen Kälbern ist größer als zu den neuen. Das ist doch erstaunlich. Und Purnamasi, der Guru von allen Einwohnern von Vrindavan, eine ältere Frau, sie macht ein Horoskop und sagt, es ist eine sehr glücksverheißende Zeit zum Heiraten. Und all die jungen Gopis heiraten diese wunderbaren Kuhhirten. Wer sind diese Kuhhirten?
Krishna selber.
So vergeht lange Zeit. Brahma gedacht, ich habe sie jetzt alle entführt. Jetzt gehe ich in meine Dimension zurück, nach Brahmaloka. Und Brahma geht dorthin und etwas Komisches passiert. Dort ist ein Torwächter. Und der Torwächter vom Brahmaloka, das ist die oberste Dimension. Wir werden morgen im vedischen Weltbild da noch das ein bisschen erörtern, wo nur selbstverwirklichte Seelen existieren und leben. Auf Brahmaloka ist ein Torwächter und der Brahma stoppt und sagt, ha, ich wusste es. Der Brahma ist vor einiger Zeit zurückgekehrt und hat gesagt, es wird sehr bald ein Betrüger kommen, der so ähnlich aussieht. Hier haben wir ihn. Kein Einlass für dich. Wer war das? Krishna. Hat noch schnell die Form von Brahma angenommen. So, der Schöpfer aller Welten kommt zurück auf die Erde, nach Vrindavan und geht mal in die Höhle schauen. Da sind sie alle noch, die ich entführt hatte. Sind alle noch da. Und dann schaut er rüber, sagt, aber dort sind sie auch. Dort ist Krishna mit all seinen Freunden und all seinen Kälbchen spielen. Da schaut er wieder zurück. Und immer noch, sie sind an beiden Orten gleichzeitig. Die, die er entführt hat, und diejenigen, in die sich ja Krishna selber erweitert hat. So, Brahma geht jetzt ein bisschen erschüttert, geht er vor Krishna hin. Er versteht es nicht mehr. Und in dem Moment passiert etwas. Millionen dieser Kuhhirtenfreunde und Millionen von diesen Kälbchen verwandeln sich in vierarmige Narayan-Formen. Und er sieht, Brahma persönlich sieht, wie unzählige Brahmas und Shivas und Devas und Götter um jeden Einzelnen herumkreisen und ihn verehren. Und er sieht die verschiedensten Universen und wie alle Wesen, von den obersten Lichtwesen bis hinunter zu Grashalmen, wie alle Wesen nichts anderes tun als Kirtan. Absorbiert sind in der Verehrung der heiligen Namen. Ist das eine Sicht der Wirklichkeit? Die Kommentare zu diesen Versen sagen ja, es ist die Sicht der Wirklichkeit. Was bedeutet das, wenn ich da rausschaue, dass jeder Baum und jedes Grashalmchen nichts anderes als Kirtan macht, jedes Wesen im ganzen Universum? Ja. Aber ein paar sind vielleicht dessen nicht primär bewusst. Im Vedanta, der Zusammenfassung aller Veden, heißt es, jedes Wort in allen Sprachen, die es je gegeben hat, sind nichts anderes als Verherrlichung Gottes. Wittgenstein hat etwas Ähnliches geschrieben. Deutscher Denker hat gesagt, diese Komplexität der Sprache, die wir haben, ist eigentlich für Verehrung und fürs Höhere bestimmt. Wenn es nur ums Praktische ginge, kannst du mir mal Salz rübergeben, kannst du mir das machen, helfen, dann würde ein Grunzen auch reichen. Oder? Bräuchten wir nicht eine deutsche Sprache mit einem Wortschatz von über 200.000 Wörtern? Wäre nicht nötig. weil letztlich jedes Wort in allen Sprachen in der primären Bedeutung Verherrlichung ist. Und wir haben noch eine sekundäre Bedeutung, die wir hineininterpretieren und sagen eben dann Tisch oder Haus und all die Gegenstände, die um uns herum sind. Von der primären Bedeutung ist es Kirtan. Deswegen tun alle Wesen in allen Lebensformen letztlich nichts anderes als Kirtan, als Verherrlichung. Und das ist eine schöne Perspektive. Mal, ich war einmal in Rishikesh an einem großen vedischen Feueropfer, wo hunderte von Brahmanen gesungen haben und Darbringungen ins Feuer gemacht haben. Und dann hat es ein paar Ameisen gehabt, die so rumgekrabbelt sind am Yagyakunda, am Rande des Feuers. Und haben gedacht, vielleicht gibt es hier ein paar Zuckerkörnchen. Und haben nicht gemerkt, dass sie mittendrin von einer gewaltigen Verehrung sind. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, die Ameise bin ich. Ich bin auch in einer gewaltigen Arrangierung von Verehrung drin. Aber irgendwie dessen nicht bewusst. So, wir sind immer noch beim Brahma, der jetzt vor Krishna steht und diese Schau erhält. Millionen von diesen Kälbchen sind plötzlich vierarmige Vishnu-Formen und er sieht all diese Verehrung. Und es stockt ihm alles und er kann nur noch sagen, Kim Idam, was ist das alles? Versteht nichts mehr. Und er senkt sich zu Boden und bringt wunderschöne Gebete dar und sagt, es tut mir leid, ich war nur ein Eindringling in die Welt der Liebe, in die Welt von unendlichem liebevollen Austausch. Ich habe gedacht, ich müsste hier irgendetwas noch hineinmanipulieren. Und er verneigt sich und er steht wieder auf. Bei Brahma. Und was sieht er? Nicht mehr all diese Gottesformen. Er sieht Krishna mit Joghurt in der linken Hand, die ihm runtertropft, mit Tränen in den Augen und herumgeht. Subal, Sridham, wo seid ihr? In den Kommentaren dazu wird eine interessante Frage gestellt. Welche Gottesschau von Brahma ist tiefgründiger? Wenn er diesen kleinen, unschuldigen Kind sieht, mit dem Joghurt und weint und die Flöte in die Seite gesteckt, oder wenn er diese erschütterndste Einblick hat in die Unendlichkeit und Allmacht Gottes. Und alle Heiligen kommentieren, das Erste ist viel wesentlicher und viel tiefer. Und Brahma beginnt selber das zu verstehen. Ich hatte Gott immer nur erkannt in seiner Allmachtsgestalt. Ich konnte ihn nicht erfassen, wenn er einfach nur dort in Vrindavan ist, wie ein unschuldiges Kind in einem Austausch von grenzenloser Liebe. Ich konnte es nicht erfassen. Und Brahma beginnt sich zu verabschieden und in dem Moment kommen Krishnas Freunde von allen Ecken heraus, von den Verstecken und umarmen Krishna. Sie haben das alles auch gesehen. Dieser, wie Krishna hat das alles gemacht und diesem Brahma gesprochen hat. Und sie lachen und sagen, Krishna, wenn du weiterhin mit solch komischen Leuten Umgang hast, spielen wir nicht mehr mit dir. Es reicht jetzt dann. Wir wissen auch nicht, was das wieder für einer war. Vielleicht eine Letzte Frage dazu. Wie viele Sets von Kälbern und Kuhhirten gibt es jetzt nun? Ja, ja. Merkt ihr? Ja. Krishna, Brahma hat ein Set gestohlen. Er hat gemeint, die Kälbchen und die Kuhhirten zu stehlen. Was hat Brahma gestohlen? Nicht Krishnas wirkliche Kälber und nicht Krishnas wirkliche Freunde. Weil das sind die ewigen Gefährten und selbst mächtigste Wesen innerhalb eines Universums könnte diese nie berühren. Und dort steht ein ganz wesentlicher Vers. Wenn eine Seele aufrichtig wünscht, den Pfad der Verinnerlichung zu gehen, gibt es keine Kraft und keinen Umstand, der dich je aufhalten könnte. Selbst hunderte von Brahmas und Shivas und alle Wesen zusammen gegen dich, es ist unmöglich, wenn ein aufrichtiger Wunsch da ist, weil man wird, Krishna sagt es in der Gita, Tejam satata yuktanam bhajantam priti purvakam. Wenn ich aufrichtig will, wird Krishna Schritt für Schritt alle Möglichkeiten freisetzen in unserem Leben. Es wird alles da sein und nichts kann uns je aufhalten. So, was Brahma gemeint hat zu entführen, war eine Maya-Kopie. Und das ist auch spannend. Es gibt eine Maya-Kopie des Heiligen. Manchmal singen wir glückselig Mantras und denken, das ist es. Merkt man, sobald der Greifimpuls irgendwohin fassen wird, deswegen haben wir am Anfang von den sich fallen lassen in die Hingabe, in die wirkliche Kapitulation gesprochen. Wenn der Greifimpuls denkt, ich hab's, ich verstehe spirituelle Dinge, ich kann es jetzt greifen, greift man immer ins Leere. Das Heilige lässt sich nicht vereinnahmen. Und mit dem, was man zurückbleibt, ist eine materielle Kopie des Heiligen. Es gibt eine materielle Kopie des heiligen Namens Gottes. Es gibt materielle Kopien spiritueller Einsicht, wo jemand denkt, jetzt habe ich habe vieles verstanden, vielleicht war es nur materielle Kopien. Und warum ist das so, wird das so betont? Nicht, dass man sich auf die Einsichten und Geschenke und Glückseligkeitsgeschenke auf dem inneren Pfad verlässt, sondern immer nur in der Haltung der Bhakti wirklich verweilt. Bhakti ist nicht ein Objekt, was ich einmal habe. Oder jetzt gehe ich arbeiten und dann trage ich den Lohn mit nach Hause. Hier ist es greifbar. Ich hab's. Bhakti ist Gottes Liebe. Und das Kleinste, was man für Krishna tut, ist nicht verfügbar, ist nicht etwas, was man nachher hat. Sondern es ist die Haltung, die unendlich weitergeht. Es gibt kein Ausruhen. So, jetzt gehe ich langsam, weißt du, jetzt habe ich hier 20 Jahre rumgemacht in Ashrams. Liebe Freunde, ich gehe in Pension. Sadhu Maharaj kennt keine Pension. Hat ein intensiveres Leben denn je. Weil Bhakti nicht ein Ende hat. Es ist nicht etwas, was damit erreicht wird, sondern nur die Sehnsucht der Bhakti steigert sich weiter und wächst noch größer. Das ist die Maya-Kopie. Das war das erste Set, Kuhhirten. Das zweite Set ist in diese Kuhhirten, in die sich Krishna selber erweitert hat. Und die Kälber. Und das dritte Set? Nicht geschlafen. sind Krishnas wirkliche Freunde und die echten Kälber, die saßen das gesamte Jahr mit Krishna im Wald und haben gepicknickt.
Warum?
Weil es kein Ende gibt. Die denken nicht, du, jetzt ist langsam genug. Es reicht. In der materiellen Welt gibt es ein Gesetz, von dem Ramakrishna sagt, das ist das Furchtbarste. Ramakrishna, ein großer Mystiker Indiens, hat erzählt von einer Begebenheit, wie ein Sadhu durch alle Welten zieht, durch die Welten zieht und dann befragt wird, was ist so das Furchtbarste, was du auf deinen Weltreisen gesehen hast? Und dann sagt er, war ich in einem Königshof, wo der Prinz entführt wurde. Und die Königin, die hat geweint nach dem jungen Prinzen. Aber der Sadhu sagt, aber gerade wo ich dort war, ist der junge Prinz zurückgekommen. Und ich habe gesehen, wie der junge Prinz rennt auf die Mutter zu, auf die Königin. Und die Königin rennt auf ihn zu und sie umarmen sich. Nach langer Zeit, wo sie nicht mal mehr wussten, ob sie sich jemals wiederfinden würden. Und sie umarmen sich ein zweites Mal. Und ein fünftes Mal, aber schon ein bisschen weniger intensiv. Und ein zehntes Mal und ein elftes Mal und dann sagt sie, jetzt kannst du wieder spielen gehen. Er sagt, das war das Furchtbarste, was ich je gesehen habe in allen Welten. Dass wir in Welten leben, wo eine unbegrenzte Tendenz zur Liebe auf eine Welt stößt, die Sättigung in sich trägt. Aber es gibt keine Sättigung mit Krishna. Man kann für alle Ewigkeit, könnte man ihn betrachten und neue Wellen von Faszination würden immer nur kommen. Das ist die wunderbare Gottesgestalt. So, deswegen haben diese Kuhhirten das dritte Set. Sie sitzen ein Jahr lang dort. Sie merken nicht, dass irgendwelche Zeit je verstrichen ist. Und sie spielen weiter. Merkt ihr, das sind nicht Geschichten, nicht Unterhaltung. Wow, ist noch interessant. Kannst du jetzt noch zur Moral der Geschichte kommen, bitte? Gib keine Moral. Es ist das, was das ganze Srimad Bhagavatam durchzieht. Wenn große Heilige, die keinerlei Bedürftigkeit mehr in sich tragen, keinerlei Dinge, die gelöst werden muss, nichts mehr muss geheilt werden. Im Zustand des Fallenlassens konstantes Glück erfahrend, was tun sie dann? Dann setzen sie sich hin und sprechen über Krishna und was passiert. Ihre Liebe und Faszination wird noch größer. Und immer wieder heißt es in den heiligen Texten, selbst all diese Beschreibungen sind so zu verstehen, wie wenn du als Verdurstende durch die Wüste gehst und kommst an einem Stand vorbei, wo sie dir 5 Tröpfchen Orangensaft geben. Dieser Orangensaft löscht deinen Durst nicht, sondern lässt dich verrückter werden. So, das ist der Grund, weswegen die Bhaktas sehr oft eben nicht nur die Perspektive haben ins Moralische hinein. Wie soll ich jetzt mein Leben gestalten? Wie soll ich es tun? Und was gibt es noch alles aufzuarbeiten von langer Vergangenheit, sondern sich fallen lassen durch alles hindurch und dann bleibt Lila übrig, Ananda. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, mit dem möchten wir enden. Name Partasikartavyam Trisho Lokeshu Kinshana Nanavapnam Avapnatvam Naiva Kinjit Karotisa. All meine unendlichen Gotteskräfte, mit denen tue ich alles, mit denen erhalte ich alles. Aber für mich selber gibt es nichts zu tun. Ich habe keine Aufgaben, keine Pflichten. Ich habe nichts zu tun. Und dennoch handle ich. Kennt ihr das vielleicht, wenn euch jemand einen Auftrag gibt? Kannst du mal bitte hier den Raum wischen? Und dann wischst du den Raum, so die Aufgabe ist abgeschlossen. Aber dann nimmst du dir den Besen nochmals und wischst nochmal auf und nochmal, hunderte von Malen. Es ist schon längst nicht mehr Auftrag, jetzt wird es zu einem Spiel. Lust, lachend zieht man hier durch, es erfüllt nicht mehr Zwecke. Es ist, Meister Eckhart sagt dem, sunder warumbe, ohne ein Warum. Das ist Gottes wunderbares Spiel und das ist ein zentrales Thema des Bhagavatam, ein zentrales Thema der Krishna Conception. Dass wir immer wieder mal, wenn wir ins Bett uns fallen lassen, Rückschau halten. Ich habe viel gesprochen, ich habe viel getan heute, ich habe viel gegessen. Habe ich auch irgendwo mein Bewusstsein mal innerlich ausgeklinkt und wenigstens etwas wieder gelernt über Krishna. Nicht praktisch, sondern reine Faszination und Wertschätzung. Hm.